Moin allerseits.
Tada, Netzteologen, Chris und Roman.
Eine neue Folge, diesmal zu Vernebelung.
Obfuscation.
Obfuscation.
Können wir die Algorithmen, die uns auf uns angesetzt sind, täuschen? Kann man die irgendwie...
Die Kameras in den U-Bahnen und Bahnhöfen.
Genau, können wir die vermüllen? Sollten wir uns lieber alle nur mit Masken rumlaufen?
Genau. Das große Thema ist, wie verhalte ich mich eben privat und auch gesellschaftlich gegenüber verschiedensten Formen von Überwachung?
Genau. Und wie sieht es aus mit zu seinem Glauben stehen, zu seinen Überzeugungen stehen und dafür vielleicht dann auf den Deckel bekommen?
Genau. Wie ist die Funktion des christlichen Bekenntnisses dem zuzuordnen? Wie ist der Öffentlichkeitscharakter meiner Person? Wie ist Christsein? Das wird uns alles noch interessieren gerade.
Viel Spaß. Ich blende jetzt ein paar Überwachungskameras mit meinem Laserpointer. Roman, wie fühlt sich das eigentlich an, dass dein Stimmprofil jetzt im Internet rumfliegt?
Also ich habe da keine großen Schwierigkeiten damit. Weil ich bin tatsächlich, gehöre glaube ich zu den naiven Menschen, die technisch nicht so begabt sind, um selber dieses Stimmprofil auslesen zu können und mich zu identifizieren. Von daher glaube ich, und dass das die wenigsten können, und darin sehe ich dann auch keine Gefahr.
Ja,
ich glaube, das ist die Überzeugung sehr, sehr vieler Menschen.
Ja, auf jeden Fall. Aber es gibt natürlich auch Leute, die das machen können. Ne? Und wir haben uns hier im Podcast natürlich entschieden, das Risiko gehen wir ein. Ja, Märtyrer sind wir jetzt quasi. Ist natürlich übertrieben vielleicht, und wir machen hier gerade so ein bisschen Witze. Aber Thema heute ist Obfuscation.
Vernebelung auf Deutsch.
Genau, Vernebelung könnte man es übersetzen. Wir sind ein bisschen drauf gekommen über die Hongkong-Demonstrationen. Was machen die Demonstranten da, um halt der Überwachung des Staates zu entgehen, die Demos zu machen, ohne nachher im Gefängnis zu sein und so weiter.
Ja, ein anderes großes Thema, wo das auch vorkommt, man hat jetzt in den letzten paar Monaten oft irgendwelche Apps gehabt im Internet, die Gesichtserkennung machen.
Stimmt, ja.
Und dort wird der Begriff dann auch verwendet, um sein Gesicht eben irgendwie aus dem Netzwerk herauszunehmen oder es irgendwie so befüllen mit Material, dass man dann irgendwie doch wieder vernebelt wird.
Genau, und es kam jetzt raus, Clearview, vor einer Woche, glaube ich. Es gab ein Startup in den USA, nennt sich wohl Clearview. Die haben witzigerweise mit komplett öffentlichen Daten, die haben einfach Twitter-Profile abgescannt, Facebook, Instagram, YouTube-Videos runtergeladen und haben Gesichtserkennung da drauf laufen lassen und da eine riesige Datenbank entwickelt, um Leute zu identifizieren. Also die ganzen Experten hat es natürlich nicht überrascht, weil man weiß, dass das geht und man weiß, die Daten sind da, aber die haben das quasi einfach mal gemacht und haben jetzt sowas wie eine riesige Rückwärtssuchmaschine für Gesichter.
Ja, also, und wahrscheinlich dann auch mit Namen. Also wenn ich dann, keine Ahnung, Mr. Ja, Ferguson eingebe, dann kriege ich gleich mal 100 Stück von ihnen angezeigt, oder nicht?
Genau, also das wird wahrscheinlich, ich habe es, die ist nicht öffentlich, die Seite, aber du lädst quasi ein Foto hoch und bekommst dann Links zu allen Facebook-Profilen, allen YouTube-Videos, allen Demo-Fotos, worauf man drauf ist.
In den Medien war ja auch zu hören, dass die Polizei das nutzt bereits. Von daher, es ist nicht öffentlich, aber die Polizei kann eben diesen Rückwärtszufall auch anwenden.
Genau, genau. Und das hat Medienecho bekommen. Und dann dachten wir, machen wir doch mal eine Folge über das Thema. Ich bin gespannt, was bei rauskommt. Ich persönlich muss ja sagen, zum Beispiel, ich mache ja Obfuscation, ich vernebel mich ja schon immer. Zum Beispiel habe ich bei Facebook bis jetzt immer nur Sachen geliked, die mir nicht gefallen. Einfach nur, um Facebook zu ärgern.
Okay, das heißt also, du erstellst ein negatives Profil von dir.
Nein, zwischendrin natürlich habe ich auch mal ein paar Sachen, die ich wirklich gut fand, geliked.
Okay. Also wir könnten jetzt direkt zu in die Methodenkiste greifen und mal überlegen, also wie funktioniert Vernebelung? Da gibt es ja mindestens zwei Varianten, wenn ich recht sehe. Einmal, ich mülle quasi die Suchmaschinen und Facebook, die Netzwerke, mit Datenmüll zu, die völlig zufällig sind und dann eben kein Profil ergeben. Das wäre doch eine Variante.
Dafür gibt es zum Beispiel auch so Browser-Add-ons, die klicken dann völlig zufällig auf irgendwelche Werbebanner oder wählen zufällig Emojis in irgendwelchen sozialen Netzwerken aus. Ich habe da immer das Gefühl, ein netter Versuch, aber im Endeffekt kriegen die Leute auf die Banner, du draufklickst, dann doch ihre Kohle, will man das unterstützen.
Ach so, stimmt. Aber für das eigene Profil ist das immer noch nützlich, nur...
Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich verwende das nicht, weil ich immer denke, Man muss ja effektive Wege finden, um diese Algorithmen zu verwirren. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, inwieweit das funktioniert. Also eine ganz einfache Form von so einem Machine Learning oder so einem heuristischen Ansatz sind jetzt zum Beispiel Spamfilter.
Mhm. Also die E-Mails, oder?
Bei E-Mails, genau. Mhm. Die kriegen halt einfach tonnenweise Spam-Mails und suchen nach Gemeinsamkeiten, kriegen tonnenweise Nicht-Spam-Mails und versuchen das dann zu klassifizieren. Mhm. Und vielleicht eine sehr frühe Version von so einem Spamfilter würde vielleicht alles in Spam landen. Ich schreibe eine E-Mail an dich und schreibe unten das Wort Viaka rein. Ja, und dann zack, Spam. Mhm. Aber so dumm sind die natürlich nicht. Also irgendwann raffen die halt auch diese Patterns und die sind ja nicht so, wie funktionieren ja auch nicht so, wie wir das halt denken. Also es gab halt mal so eine Zeit lang in so Mailinglisten in den, weiß ich nicht, 90er, Anfang 2000er, ich weiß nicht, so ein paar Leute, die gedacht haben, wenn sie nur ganz viel Bombe Bin Laden in die E-Mail-Signatur reinhängen, dann verwirrt das halt schon die arme NSA, weil da plötzlich überall die Lampen aufleuchten. Das funktioniert natürlich nicht so, ja. Also die haben schon Filter, die das dann halt auch eben mitmachen. Mhm. Aber was es tatsächlich gibt, sind Attacken auf maschinelle Machine Learning Netzwerke, also diese neuronalen Netze, die ja, wo man dann sagen kann, wenn ich kleine Sachen verändere oder kleine Punkte habe, dann kann das die schon verwirren und die Zuverlässigkeit von der Erkennung einfach verhindern.
Ja, aber auf der anderen Seite, also wenn du dir jetzt die Methoden so beschreibst, was es da gibt, um das um die Vernebelung zu starten und zu praktizieren, ist das ja eigentlich ein Kämpfen gegen die Windmühlen. Denn im Grunde verbesserst du dadurch ja nur die Algorithmen. Also die Programme oder die Programmierer werden sich ja einfach nur darauf einstellen, dass es Leute gibt, die eben diesen Datenmüll beispielsweise jetzt rein spammen und der muss nun auch einfach rausgenommen werden.
Ja, das ist, glaube ich, auch so, was man in manchen, ich habe das in einem Film mal gesehen, wo man dann so gegen Roboter kämpft und man darf den Trick immer nur einmal machen, weil danach hat der böse Roboter das dann gelernt, sozusagen.
Genau.
Ganz so einfach ist es glücklicherweise nicht, aber im Prinzip ist da schon was dran. Aber es gibt trotzdem sehr interessante Möglichkeiten, weil man auch sehr viele Möglichkeiten hat. Also es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Paper, die Tiere klassifizieren und dann gibt es ein Tier von einem Panda und das Netzwerk erkennt, ja, das ist ein Panda.
Ja.
Und jetzt lege ich quasi so eine transparente, für den Menschen nicht sichtbare Rauschen drüber. Also und dann klassifiziert er das dann plötzlich als, weiß ich, Schlange. Mhm. Ja, also völlig abstrus, hat sich nichts verändert für das menschliche Auge. Mhm. Aber weil ich ein paar Bits da rumgekippt hat an den richtigen Stellen, verwirre ich dieses Netzwerk. Und dann kann das Netzwerk das sicherlich auch irgendwie lernen. Aber ich kann das ja auch wiederholen mit anderen Pattern und es ist schon ein Aufwand dahinter, ne? Also, und da gibt es wirklich auch kreative Methoden. Es gibt Rucksäcke, die halt versuchen, also eben quasi das Äquivalent von so einem Rauschen irgendwie aufzudrucken, sodass man dann halt als was anderes erkannt wird.
Also beispielsweise, das gab es auch in den Medien, man zieht sich ein T-Shirt an, da ist ein QR-Code drauf oder irgendwelche randommäßigen Zahlen und dadurch wird die Kamera dann irgendwie verwirrt.
Genau, also es gibt, also die Punkte, die halt haben, also für Gesichtserkennung ist es vielleicht am deutlichsten zu sehen, es gibt halt so Brillen, die halt seltsam geformt sind, komische Muster und Farben drauf haben, die halt dann die Gesichtsmerkmale verzerren wollen. Und es gibt auch Künstler, die das mit Schminken und Haarfrisuren machen. Ne? Also das ist ganz einfach natürlich, wenn ich natürlich meine Frisur über mein Auge kämme, dann kann ich ja die halbe Gesichtshälfte schon nicht mehr sehen. Ne? Wenn ich dann halt irgendwie noch seltsame Punkte auf meine Backen male, also die Gesichtserkennung suchen ja nach diesen typischen Gesichtsmerkmalen, und wenn die dann halt verwirrt wären, das ist schon möglich. Mhm. Ich weiß nicht, was man dann auch auf Gegenseite sozusagen dann wieder macht, aber es erzeugt zumindest Aufwand und genau das ist ja so ein bisschen auch die Idee.
Also und nun stellt sich natürlich für einen ganz normalen Internetnutzer die Frage, das sind ja echt schwierige Methoden, das muss man alles irgendwie praktizieren, umsetzen, da ist ja voll viel Aufwand dahinter und die Gegenseite schläft auch nicht. Wozu macht man das eigentlich? Also ich meine, man hört ganz oft das Argument, ich mache doch sowieso nichts. Also was interessiert mich jetzt die Kamera in der U-Bahn? Was interessiert mich die Kamera am Bahnhof? Ich mache doch sowieso nichts. Da ist doch auch irgendwie was dran an diesem Argument.
Ja, das ist halt der große, dieses große Paket, was man dann aufmacht mit, habe ich was zu verbergen,
ja.
Ist nicht der Sicherheitsgewinn, den man vielleicht hat durch Kameraüberwachung, dann,
genau.
dann höher oder nicht. Und ich glaube, psychologisch gesehen kommt auch noch eine große Ohnmacht dazu. Also mhm. ich kann ja jetzt nicht einfach keine U-Bahn mehr fahren. Ja, also das würde ja mein Leben so stark einschränken. Ich
ja.
muss ja quasi damit leben.
Ja, oder wenn ich mich tatsächlich jetzt jeden Tag vernebeln müsste, das wäre ja auch eine ziemliche Belastung, weil ich dann ständig irgendwie
richtig,
quasi einen Kampf führe und ich weiß nicht mal gegen wen eigentlich.
Genau, also ein Thema, das hatten wir im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, auch was wir uns so aussetzen jetzt als Podcaster, vielleicht haben wir ab und zu mal kontroverse Themen oder so. Mhm. Das eine sind Sachen, dass man das nicht ganz unter Kontrolle hat. Also mhm. man kann ja plötzlich in irgendeine Art, weiß nicht, Shitstorm im Internet geraten, plötzlich mhm. irgendwo oben sein. Man leugnet, man sagt irgendwas gegen, wie heißt es? Man sagt irgendwas gegen Klimawandel mhm. oder für Klimawandel und die andere Seite hat irgendwelche Baseball- Typen, die meinen, die müssten die jetzt aufs Maul hauen.
Mhm.
Solche Gefährdungen sind halt schon da. Man sieht es auch mal ein bisschen mit öffentlichen Figuren, dass ja jetzt anscheinend leider immer öfter vorkommt, dass Bürgermeister doch auch zurücktreten,
ja.
weil die Drohungen und Morddrohungen, die sie erhalten,
ja.
einfach ja,
zu das heißt, krass sind. Ja. Das heißt, dein Argument gegen den Satz, ich mache doch sowieso nichts und ich habe nichts zu verbergen, ist, jeder hat was zu verbergen, denn jeder positioniert sich, hat eine Meinung und diese Meinung kann schlussendlich auch auf eine Gegenmeinung stoßen und diese Gegenmeinung kann auch aggressiv werden.
Oder so. Ja, also ich denke, irgendwas zu verbergen haben wir halt alle, sonst würden wir die Tür auf dem Klo nicht mehr zuschließen. Also mhm. solange wir halt Türen an den Toiletten haben, denke ich, haben wir auch immer was zu verbergen.
Mhm.
Ja, ich glaube, dieser Aspekt der Selbstzensur ist dann auch noch ein großer Faktor. Also es gibt ja Untersuchungen dazu und ich beobachte die auch manchmal an mir selbst, also dass man halt nachdenkt, was schreibe ich denn jetzt eigentlich bei Facebook oder in meinen ja. WhatsApp-Status oder bei welches Foto lade ich hoch bei Insta. Man zensiert sich dann selber und das hat natürlich auch Konsequenzen.
Mhm.
Edward Snowden hat dann irgendwann mal gemeint, man soll sich davon eigentlich nicht abschrecken lassen, sondern das ist eigentlich nicht dein Job. Also dein Job muss eigentlich sein, du kannst dich frei äußern und alles ja. andere müsste eigentlich die Politik regeln, wenn ich ihn richtig in Erinnerung habe.
Mhm, okay.
Und ein anderer aktueller Faktor wäre dann tatsächlich Hongkong.
Ja.
Da macht das eben einen Unterschied. Also da, wenn ich da eben demonstriere.
Bevor wir dazu kommen, ich habe noch einen anderen Einwand. Also
ja.
was mir immer eingeleuchtet hat gegen den Satz, ich mache doch sowieso nichts, ich verberge nichts, war immer die historische Erfahrung oder die historische Lehre aus dem Nationalsozialismus.
Ja, wir als Deutschen sind natürlich zweifach geprägt, ne,
genau.
mit den Nazis und dann dem der Stasi
ja.
der DDR.
Und ich meine, wenn man eben auf die Tötung des Judentums schaut, dann muss man ja auch sagen, dass diese Menschen ja auch nichts getan haben und eben auch nicht irgendwie was zu verbergen hatten, aber trotzdem eben ausgelöscht wurden, aufgrund dessen, dass irgendjemand beschlossen hat, dass sie eben nicht mehr leben sollen. Und es lässt sich ja zumindest hypothetisch denken, dass obwohl ich nichts zu verbergen habe und nichts mache, irgendjemand beschließt, dass jetzt ich, Roman, weil ich Theologe bin oder so etwas, nun draufgehen soll. Und das ja. ist das Grundproblem, wenn mein Gesicht, mein Name und so weiter im Internet, in Datenbanken existiert und derjenige, der das beschließt, darauf Zugriff hat, ja, dann geht das ganz schnell.
Genau, das ist tatsächlich ein großes Argument, weil wir immer noch das Glück haben, im Rechtsstaat zu wohnen.
Ja.
Das heißt, wir sind vor Willkür zumindest in einem großen Maß geschützt, jetzt viel mhm. mehr als in vielleicht anderen Teilen der Welt oder in mhm. anderen Zeiten der Geschichte. Aber diese Daten werden ja nicht weggehen. Und das ist halt immer das Problem. Also heute kann ich mich vielleicht darauf verlassen, dass ich einen Prozess bekomme, wenn jemand irgendwie mir was vorwirft.
Mhm.
Aber wie sieht es in 20 Jahren aus mhm. oder in 50? Die Daten sind dann immer noch da.
Genau. Ja.
Und
habe ich dann immer noch nichts zu verbergen?
Richtig.
Vielleicht dann ja schon.
Genau.
Mhm.
Ja. Und Daten können auch anderweitig abhanden kommen. Also wir driften so ein bisschen in diese allgemeine Überwachung.
Ja,
jetzt
aber, dann,
ab, aber
wir können ja dann doch jetzt auch zurück zu Hongkong kommen.
Genau, aber ja, es gibt natürlich viele, viele Gründe, warum man doch da irgendwie eine Sensibilität für haben kann. Es gibt natürlich auch, nur um jetzt mal die Gegenseite wenigstens beleuchtet zu haben,
mhm.
man kann natürlich auch mit Daten gute Dinge tun, ne? Krebserkennung von zum Beispiel in der Medizinforschung.
Mhm. Ja, aber dafür braucht man meinen Klarnamen nicht und auch mein Gesicht nicht eigentlich.
Oder? Ja, natürlich, genau. Nur von der grundsätzlichen Technik her oder auch Terrorismusbekämpfung wird ja immer viel mit argumentiert. Da gibt es viel, was meiner Meinung nach auch dagegen spricht, aber ja, also es ist, wenn es ganz klar für alle wäre, dann hätten wir ja keine Diskussion.
Was ist das Beispiel Hongkong? Wo ist da jetzt die Vernebelung? Wo wird das Thema Vernebelung in Hongkong sichtbar?
Dass in Hongkong ja auch sehr, sehr viele Kameras zum Beispiel existieren.
Ja, ja.
Dass die Polizei da nicht ganz so nett zu den Demonstranten ist, hört man. Und dass man da zumindest aus Sicht der Demonstranten auch nicht mit einem rechtsstaatlichen Prozess unbedingt rechnen kann.
Ja. Also ich habe immer gedacht, wenn ich für eine gerechte Sache demonstrieren gehe oder für eine gerechte Sache meine Meinung äußere, dann hat das für mich immer eingeläutet und ich glaube, das ist auch christlich und im christlichen Bekenntnis so vielleicht verwurzelt, muss ich mich nicht verbergen. Ich kann das öffentlich tun, ich kann mit meiner öffentlichen Person hinter dieser Meinung stehen, weil das eben eine gute Meinung ist, von der ich eben auch überzeugt bin, dass das eine gute Meinung ist, nicht nur für mich, sondern auch für andere. Und wenn ich eben beispielsweise wieder in Hongkong für die Demokratie, für die Freiheit kämpfe, dann war es für mich nicht immer so einsichtig, warum muss ich mich vernebeln? Warum muss ich mich vor dem Staat verstecken? Gerade wenn ich doch öffentlich, und zwar auch in einer unglaublich schieren Masse, das sind ja Millionen Menschen, die da hingehen, warum müssen die sich alle vernebeln? Die könnten doch alle mit ihrem klaren Gesicht dafür stehen, was sie da einfordern. Wo ist das Problem?
Naja, man setzt sich einer Gefahr aus.
Ja.
Also ich kann das schon verstehen, dass man da vor Angst hat und dass man deswegen versucht, Gegenmaßnahmen zu tun. Ich erinnere mich gerade an...
Aber schützt diese Masse nicht auch vor der Gefahr? Wenn ich eben gerade Öffentlichkeit schützt doch auch vor der Gefahr.
Ja, das ist, glaube ich, früher so gewesen.
Ja.
Man hört immer, ich war natürlich nicht dabei, aber dass die Stasi zum Beispiel Menschen überwacht hat, ja auch, das weiß man ja. Und dass man hört, dass die eine Kapazität hatten, ich glaube, ich habe irgendwie die Zahl 42 mal im Kopf. Also die hatten auf jeden Fall ein sehr, sehr begrenztes Limit, wie viele Menschen sie überwachen können. Und dieses Limit gibt es natürlich heute nicht mehr. Ja, ich kann alle 80 Millionen Menschen in Deutschland rein technisch gesehen gleichzeitig überwachen. Und auch die 3 Millionen Demonstranten in Hongkong. Ich kann sie wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig abführen und ins Gefängnis sperren, aber ich habe zumindest schon mal eine Datenbank und ich kann dann irgendwie versuchen, die schlimmsten 10, ja, die erst nach irgendwelchen Kriterien oder auch später dann zu sagen, weiß ich nicht, du warst aber doch da dabei, dann gebe ich dir jetzt, darfst du nicht an die Uni oder du kriegst diesen Arbeitsplatz.
Das heißt, der Langzeiteffekt ist auch dabei. Also wenn ich jetzt als unter den 3 Millionen Hongkong-Demonstranten dabei bin, kann das jetzt für die nächsten Tage, komme ich vielleicht nicht ins Gefängnis, aber in den nächsten 10 Jahren kriege ich vielleicht keine Arbeit mehr.
Ja, das Problem ist, dass halt eben das persistiert wird, ne? Also alles, was ich halt da tue, wird irgendwo gespeichert. Und wenn ich jetzt in der DDR demonstriert habe, dann hat mich vielleicht mein Nachbar gesehen und der Polizist. Vielleicht haben die auch von den, ich weiß nicht, mal 100.000 Leute demonstrieren, vielleicht haben sie 2.000 auch irgendwo mal identifiziert oder vielleicht auch irgendwo mal eine Akte gepackt. Aber ansonsten war das ja nicht möglich. Und heute kann man das quasi einfach auf Vorrat ein Foto speichern und später, wenn auch vielleicht die Technik sogar noch besser ist, lasse ich da halt eine Gesichtserkennung drüber laufen oder eine Profilerkennung oder eine Stimmerkennung. Also diese Gefahr ist auch, einfach die Masse an Daten ist natürlich schon mehr geworden.
Ja.
Aber wegen der DDR, ich erinnere mich gerade, das ist ja vielleicht sehr interessante Anekdote. Ich kenne einen Pfarrer aus der ehemaligen DDR, der bei den Montagsdemos dabei war. Und die hatten natürlich auch eine riesige Angst vor den, vor der Stasi und der ganzen Geheimpolizei. Und ich glaube, er hat erzählt, er wurde sogar mal entführt von der Staatsmacht, auch gefoltert, wegen seinem Engagement, wegen seinem Glauben. Und er hat berichtet, dass gegen Ende, das wussten die natürlich nicht, ne, dass es bald vorbei ist, aber gegen Ende sind sie irgendwann in diesen Montagsdemos in den Kirchen, haben sie da gesessen und ihre Geschichten erzählt oder weiß ich nicht genau.
Gebetet,
Und die sind immer vorgegangen und er hat dann immer gesagt, ja, ich bin der Alex so und so, ich wohne in der so und so Straße 15, und arbeite hier und da. Also sozusagen, sie sind direkt öffentlich geworden, sodass dass die Polizei, die wussten, die hätte das natürlich irgendwie rausfinden können.
Ja.
Aber die haben es einfach sofort gesagt.
Ja.
Und das hatte irgendwie eine krassen Effekt.
Genau,
also
aus
irgendeinem Grund. Also da kommen wir wieder ein bisschen zu dieser Öffentlichkeit zurück.
Ja, ja.
Das ist natürlich wahnsinnig, also ich finde es wahnsinnig beeindruckend. Das ist ein krasser Mut. Also du stellst dich da halt irgendwo hin und es hat vielleicht auch was Entmachtendes oder so. Oder?
Ja, definitiv.
Aber
weil es ja auch was mit Wahrheit zu tun hat, ne?
Ja, wahrscheinlich.
Und Wahrheit entmachtet ja auch. Ich finde, wenn man so die großen Helden, sage ich mal, der Geschichte anguckt, ob wir jetzt Martin Luther King, Gandhi oder solche Menschen nehmen, die hatten doch ganz viel Strahlkraft und ganz viel Macht, auch dadurch, dass sie eben öffentlich waren. Ja, gerade die Öffentlichkeit war ihr Schutz, also die wurden nicht umgebracht, gut, Luther King ja schon, aber eben lange Zeit nicht umgebracht, eben weil sie diese Öffentlichkeitsmaske trugen. Also weil sie eben.
Ja, es kann tatsächlich beschützen. Ich meine, Edward Snowden hat es ja auch so durchgezogen, ne? Nach einem Tag, also man hat gedacht, okay, da ist irgendein Typ, der legt sich mit dem krassesten Geheimdienst der Welt an. Der arme Kerl, ja. Und einen Tag später sitzt er halt ohne Maske, ohne alles und sagt, hey, ich bin übrigens dieser Typ, ich hab das uns gemacht, ich bin, genau. Und hat dann quasi gehofft, dass es einen Schutz durch diese Öffentlichkeit gibt.
Ja.
Und ich glaube tatsächlich, dass das bei solchen Personen, also er hat das sicherlich genau geplant und dass das auch wirkt. Ja, weil wenn dieser Typ dann einfach von der Bildfläche verschwindet, dann ist es sicherlich, gibt es vielleicht einen Aufschrei oder so. Währenddessen, wenn jetzt irgendwie ein Typ mit Anonymous-Maske irgendwie nicht mehr bei YouTube ein Video hochgeladen hat, ja, das fällt ja keinem auf. Also das fällt jemandem auf, aber hat ja keinen Bezug dazu.
Ja.
Ich kannte das tatsächlich auch ich habe mal ein Interview gesehen mit einem Entwickler für so neue Netzwerktechnologien, die halt eben auch Verschlüsselungen und so weiter ermöglichen, der das auch gemeint hat. Ja, also er versucht halt überall mit seinem richtigen Namen aufzutreten, möglichst sein Gesicht überall reinzuhalten, damit halt, sollte es mal irgendeinen repressiven Staat geben, der ihn halt an den Kragen will, dass es halt zumindest auffällt, dass jeder halt irgendwie weiß, ah, der ist jetzt weg. Ja.
Ach,
das fand ich sehr, sehr interessant, also weil es halt quasi, es geht halt davon aus, dass die Vernebelung, die eben nicht so ist, dass man sie vor allen Leuten geheim halten kann, was sicherlich auch stimmt, gerade im Kontext Geheimdienst, ja, also, und dass man das eben dann wählen muss. Ist halt aber auch die Frage, inwiefern das für den Normalsterblichen eben auch so ist oder ob da halt eben der Schutz dann doch nochmal besser ist, weil ich ja nicht, weiß ich nicht, gegen den Geheimdienst als Feind kämpfe, sondern vielleicht nur gegen den blöden Schlägertrupp aus dem Nebendorf. Ja. So, da ist es natürlich dann vielleicht schon noch effektiver. Aber also, es gibt beide Aspekte auf jeden Fall, ja.
Aus ethischer und theologischer Sicht ist mir immer auch der Gedanke plausibel gewesen, dass wenn ich Menschen mit einer Maske beispielsweise auf YouTube sehe, dass das immer, meine erste Reaktion war immer, das ist doch irgendwie fishy. Also kann das sein, dass die Leute jetzt die Wahrheit sagen? Wenn sie die Wahrheit sagen, warum nehmen sie jetzt die Maske nicht ab? Ist das irgendwie seriös oder warum verbergen die sich? Ich meine, du hast ganz gewichtige Gründe genannt, warum man das tun sollte und könnte. Aber irgendwie dieses Gefühl von, da ist irgendwas faul, das werde ich nicht so ganz los. Und ich finde, das kann man ganz gut zurückbiegen auf das, was Zeugnis beispielsweise im Neuen Testament oder auch in der christlichen Theologie bedeutet. Du musst doch mit deiner Person und dem Inhalt, den du sagst, identisch werden. Also das Zeugnis geben bedeutet auch, dass du mit deiner Person hinter der Aussage auch stehst.
Also Zeugnis ist eine Bekenntnis sozusagen.
Genau. Beispielsweise, wenn du von Christus
erzählst. Wie so ein Zeuge vor Gericht sozusagen.
Ne? Ja. Zeuge vor Gericht oder Zeuge für Christus. Wenn du von Christus erzählst, musst du doch mit deiner Person, das heißt auch eben mit deinem Gesicht und mit deiner Subjektivität dahinter stehen, was du da berichtest. Und gerade eben dieser öffentliche Charakter, dass dein Gesicht hinter dem steht, was du sagst, gibt dir, glaube ich, so eine Art Touch von Wahrhaftigkeit, den du mit einer Maske nicht mehr hast, finde ich. Und weswegen ich dieses Gefühl habe, jemand, der mit einer Maske mir was von Wahrheit erzählen will, das ist irgendwie komisch. Warum tut er das?
Ja, aber kennst du nicht auch viele Leute, die ohne Maske jede Menge Bullshit erzählen?
Ja, also, selbstverständlich, natürlich.
Ich würde da eher die Qualität auf den Inhalt legen oder auf wie überzeugend finde ich das oder keine Ahnung, welche Quellen stehen dahinter oder was für eine Kompetenz hat die Person oder irgendwie so.
Definitiv, aber bei solchen, das lässt sich gut darauf reduzieren oder zurückführen, wenn wir objektive Aussagen haben. Dann kann man das ja überprüfen. Aber was, wenn wir krass subjektive Aussagen haben, wie Glaubensaussagen über Christus oder eben das, was Mission zum Ziel hat, eben Christusverkündigung. Das sind doch keine objektiven Sachen, die ich überprüfen kann. Da ist doch das Zeugnis oder der Wahrheitsgehalt allein auf die Person reduziert, die mir das erzählt. Und ist diese Person glaubwürdig oder nicht? Und ich finde, die Glaubwürdigkeit der Person, die mir von Christus erzählt, ist um einiges höher, wenn sie eben ohne Maske ist. Würde ich jetzt vom Erstgefühl so.
Also ich würde sagen, man ist wahrnehmen. Auf jeden Fall mutiger. Ne? Also ich habe also Respekt an, keine Ahnung, den Demonstrationsführer in Hongkong, Namen weiß ich jetzt nicht, aber der ist ja auch zum Beispiel mit seinem vollen Namen bekannt, im Knast gesessen und so weiter. Mhm. Klar hat der nochmal, ja, vielleicht auch einfach, weil der halt dafür steht, weil der Kosten dafür, also er opfert was dafür, dass er also seine Meinung sagt, und das zeigt natürlich was darüber aus, wie wichtig das einem ist. Mhm. Aber was mir bei deinem Ansatz fehlt, also ich kann das schon nachvollziehen, aber es entmachtet halt viele Leute, die halt einfach feige Nerds sind. Mhm. Ja? Also so wie ich, bin ein feiger Nerd in einer gewissen Weise, und dann, es gibt halt quasi nur die Möglichkeit 100 oder 0 oder so.
Genau,
ja. Also vielleicht finde ich ja Sachen gut und möchte aber auch ein bisschen mitmachen, aber ich traue mich halt nicht so ganz. Mhm. Also selbst wenn man davon ausgeht, die scheinende Lichtgestalt, die hat irgendwie mehr Auswirkungen oder was auch immer. Mhm. Irgendwie, ja, ich glaube, mich stört so ein bisschen dran, dass das so einen, ja, die großen, die krassen, also dieses ganze Lichtgestalt-Ding, das hat irgendwie sowas,
Übermenschliches vielleicht.
Oder das können halt nicht viele Leute. Ja. Oder man versucht halt, es gibt halt die Krassen und die Blöden oder die Unbegabten oder so.
Ja.
Und ich habe auch jetzt christlich gesehen immer das Gefühl, das kann es doch nicht so sein. Also du hast sicherlich recht, Martin Luther King und so weiter, die ganzen, die viel bewirkt haben und die dafür ganz viel Fame abbekommen haben, die hatten natürlich eine starke Auswirkung. Aber ich denke mir manchmal, es gibt auch so viele Leute, die halt nicht bekannt sind, die sich vernebelt haben. Man kriegt ja immer mit, zum Beispiel in der NS-Zeit, irgendwelche Fabrikchefs, die halt Leute beschützt haben oder Kinder außer Landes geschafft haben und so, ne, die komplett im Dunkeln gearbeitet haben. Man kriegt das natürlich jetzt mit, weil irgendwann kam es dann doch mal raus.
Ja.
Aber es gibt ja vielleicht noch so viel mehr, die niemals dafür irgendwie
die
Bekanntheit.
Unsichtbaren Helden auch, ja.
Ja. Ja, genau. Und das sind ja unsichtbare Helden. Und die sind ja vernebelte Helden in unserer Lingo jetzt gerade. Ja.
Ja.
Die haben ja nicht weniger getan. Also das weiß halt vielleicht niemand, aber jetzt
in Gottes Augen.
In Gottes Augen, genau. Gott hat es natürlich mitbekommen.
Genau.
Und gerade, es gibt ja jetzt nicht märtyrermäßig, aber es gibt ja auch zum Beispiel bei die Witwe, die ihre letzten zwei Cent in die spendet, ne, das natürlich objektiv gesehen wenig Auswirkungen hat, aber wo Jesus dann sagt, bei Gott hat die halt einfach alles gegeben, was sie hatte, und das ist halt 100-mal mehr wert als die, weiß ich nicht, den Huni, den der reiche Typ da vorher reingeworfen hat.
Ja, klar. Und natürlich, der Spruch, lasse deine Linke nicht wissen, was die Rechte tut, sozusagen beim Spenden, ist ja genau darauf auch.
Genau, also ich glaube, zumindest wenn man es christlich sieht, hat beides seine Berechtigung und man darf die Kleinen sozusagen nicht vergessen.
Mhm, ja.
Ja, und also ich habe halt immer, also das ist eine spannende Frage, weil ich glaube von meinem Gefühl her, also einfach wie ich, dass es eine große Gerechtfertigung dafür gibt, vielleicht eine Art ziviler Ungehorsam oder so zu haben gegen solche Techniken.
Mhm.
Gegen Überwachungssachen in Hongkong. Ja, also ich weiß nicht, ich bin, wie gesagt, ein feiger Nerd. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in Hongkong dann mit dem Laserpointer versuchen würde, die Kameras zu verwirren. Ja, also weiß ich nicht. Aber es hat ja auch was, ich beschütze ja auch andere dadurch. Ne?
Ja,
also,
das stimmt. Also es ist also nicht nur Agieren im eigenen Interesse, sondern die Vernebelung in diesem Falle würde jetzt auch natürlich der ganzen Demonstration nützen.
Ja, oder man kann das ja auch noch sehen, wem gehören oder wer hat dann die Kontrolle zum Beispiel über diese großen Kamera, Gesichtserkennungsalgorithmen und so weiter. Ja, das sind natürlich vielleicht große Unternehmen, vielleicht große Unternehmen sogar aus den USA oder so. Also das ist ja eine große Ohnmacht auch. Also das sind ja keine Datensätze oder keine Algorithmen, die irgendwie öffentlich verfügbar sind, die ihnen wirklich ganz quasi gemeinnützig irgendwie da sind, sondern das gehört ja auch privaten Firmen und so weiter. Also ja, da ist eine große Legitimität dabei und das führt uns vielleicht im übertragenen Sinne auch wieder so gegen in diese, wann ist Widerstand auch gegen den Staat okay?
Ja.
Auch vielleicht als Christ und so weiter.
Bei mir ist auch die Verwunderung tatsächlich groß, wie wir dahin gekommen sind. Also ich meine, das ist ja eine Entwicklung, die bestimmt in den letzten 15, 20 Jahren sich abgezeichnet hat. Natürlich gab es auch schon in den 2000ern Kameras an einigen Bahnhöfen oder so etwas. Mhm. Die liefen damals vielleicht auf VHS oder CDs oder was auch damals der Fall war. Aber jetzt sind wir ja in einem ganz anderen Stadium und ich frage mich, und du hast ja diese Ohnmacht schon angesprochen, also man fühlt sich so ohnmächtig gegenüber diesen Auswüchsen, die stattgefunden haben. Und wir haben das ja alles zugelassen. Also die gesamte Gesellschaft vom Westen bis Osten bis Süden, die hat das alles zugelassen. Und nun stehen wir da und die Staaten haben irgendwie überall Kameras aufgebaut und Privatunternehmen ziehen aus dem ganzen Internet unsere Bilder runter.
Privat sogar kommt dazu, ne?
Ja, also, und wie konnte das dazu kommen? Warum haben wir nichts unternommen? Woher rührt eigentlich diese Blindheit gegenüber oder die Sensibilität, der Sensibilitätsverlust gegenüber diesem Problem auch?
Ich glaube, weil der Nutzen halt auch einfach so groß ist.
Achso, man hat uns das immer verkauft, auch immer mit einem Zuckerbonbon sozusagen.
Ja, also.
Oder man hat uns eigentlich nur den Zuckerbonbon gegeben und dahinter die Kameras aufgebaut.
Ja, ich meine, jeder Reflektierte weiß das ja so halbwegs. Na, da gibt es halt irgendwas, aber man denkt halt, es ist halt abstrakt, die Gefahr ist nicht so da. Es wurde. Es ist ja schon alles passiert, also auch mit Daten. Es ist ja schon wirklich alles geleakt, was leaken konnte. Ja? Also zum Beispiel die Schufa der USA, Equifax, ja, die haben einfach Milliarden an super privaten Daten, alles öffentlich verfügbar. Es ist ja schon alles passiert.
Ja.
Aber trotzdem ist es halt nicht so da. Und niemand würde deswegen sein Handy nicht mehr benutzen oder nicht mehr ins Internet gehen. Also es ist entweder so ein Ohnmacht oder so sehr abstrakt. Aber und es hat teilweise auch Vorteile. Also ich habe jetzt... Also die sehr offensichtlich sind. Es gab jetzt ein sehr cooles Projekt von einem Hacker, der sich einen Tesla genommen hat, einfach mal alle Kameras angezapft. Ja, und so ein Tesla hat, weiß nicht, 6 oder so Kameras vorne, hinten, rechts, links, überall. Der fährt quasi an der Straße vorbei, tut jedes Gesicht aufnehmen, jedes Nummernschild und so weiter.
Macht so ein Google-Video quasi, Google View.
So ein Street-View-Ding. Ja, und dieser Typ hat halt einfach, also ich glaube, es war ein Typ, kann auch eine Frau gewesen sein, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hat er halt diese Kameradaten einfach mal geguckt, was kann ich denn damit machen?
Ja.
Und hat er halt einfach mal alle Nummernschilder da reingepackt in so eine Datenbank und wusste halt immer, welcher Nachbar wo, also von den Nummernschildern, die er von seinen Nachbarn irgendwie hatte, wo gewesen ist. Dann hat er das mit Gesichtserkennung gemacht, ja. Hat halt quasi immer die Leute, die an seinem Auto vorbeigelaufen sind, konnte dann halt jeden Abend mal gucken. Ne? Immer wenn hier einer reinguckt, hat er halt quasi ein Foto geschossen, ja. Und hat es halt abends sich angeguckt. Dann hat er halt irgendwann die Leute erkennen können, ja.
Ja.
Ah, die Nachbarin so und so, immer um 14 Uhr geht ihr mit dem Hund raus, ja. Also du hast halt quasi nur mit deinem privaten Auto, was in der Straße rumsteht, hat er halt die Kameras aktiviert und so weiter.
Komplettes Profil erstellt von deiner Umgebung.
Genau, und man geht jetzt davon aus, dass Tesla zum Beispiel diese Daten von Milliarden von Autos, Milliarden ist übertrieben, ich glaube 300.000 haben sie gebaut oder so, natürlich auch an ihre Zentrale schickt, wiederum um ihre Algorithmen zu trainieren. Und was daraus entsteht, ist halt, dass du ein sehr, sehr günstiges Auto hast, verhältnismäßig, so ein Tesla, was aber schon relativ gut autonom fahren kann.
Weil
die halt ohne Lasersysteme, die teuer sind, eben halbwegs durch diese Kameras halbwegs gute Straßenerkennung und so weiter machen können.
Und das heißt sozusagen...
Das feiern die Leute, ne? Die sagen dann, oh cool, Tesla, ja, ich kann halt hier schon Autopilot.
Das heißt sozusagen, der normale Nutzer kriegt den Nutzen und den Vorteil klar auf die Hand präsentiert, während so etwas wie die Probleme ganz abstrakt im Hintergrund stehen. Du hast sozusagen ganz offenkundig einen großen Vorteil, du hast den Kuchen auf der Hand, während du die Kalorien, die sozusagen mit den Kuchen sind, von denen weißt du ja nichts, Mann. Das sind irgendwelche Zahlen.
Ja, stimmt so. Klar, die Zahl der Kalorien ist halt auch abstrakt, ja. Aber ich meine, das betrifft ja so viel. Wir hatten ja in der allerersten Folge, die wir über Sprachassistenten gemacht haben, sind wir ja auch schon mal drauf eingegangen. Ne? Mhm. Jeder von uns hat so ein Handy in der Tasche. Natürlich wissen wir nicht, ob das Mikro an oder aus ist, ja. Keine Ahnung, bei uns auf dem Tisch liegen allein schon 2, ja. Also, wir müssen ja auch, um überhaupt leben zu können, das ja in einer gewissen Weise irgendwie wegmachen.
Das stimmt.
Und meiner Meinung nach, also das ist ja dann irgendwie auch wieder eine Überlegung, wer ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich? Ne? Ist das meine persönliche Verantwortung? Mhm. Jetzt gibt es so ein witziges Internet-Comic, jedes Mal, wenn ich zum Filmabend irgendwo gehe, einmal laut zu schreien, Alexa, 2 Tonnen Popcorn bestellen, Alexa, Einkauf bestätigen, ja. Um halt irgendwie zu wissen, naja, okay, wenn jetzt niemand sagt, okay, dann bin ich halt safe, ja.
Ja.
Oder nur noch zu reden, wenn ich weiß, alle Telefone liegen im Kühlschrank, ja. Mhm. Also, was ist meine Verantwortung? Mhm. Ist eine Frage, glaube ich, die Gesellschaft allgemein beschäftigt, wie auch jetzt zum Beispiel Nachhaltigkeit, ne? Also wie, was ist meine eigene Verantwortung an Plastiktütenverbrauch und so weiter. Ja. Und in dem Fall jetzt mit den Daten, glaube ich, das kann nicht die Verantwortung von jedem Menschen sein. Also das ist ein Problem, das müssen wir irgendwie lösen, das wissen wir noch nicht.
Genau.
Aber es muss irgendeine Art, es muss irgendwie halt jemand anders muss feststellen, dass wenn ich mir einen Messenger installiere, dass der halt safe ist. Und nicht, dass ich jetzt als Laie wissen muss, ja, der benutzt aber diese Verschlüsselung und die Technologie und das ist so und so und da und da. Also klar, ich kann halt irgendwie meinen Kumpel fragen, der halt halbwegs ein Nerd ist. Aber das kann doch nicht meine Verantwortung sein.
Eben, das würde wieder zurück zum Thema führen, dass ich mich persönlich vernebeln müsste. Und zwar komplett den ganzen Tag.
Ja, das genau.
Ist viel zu viel.
Und das hat natürlich auch einen sozialen Impact und so weiter. Also das ist wirklich ein Problem, was hart zu lösen ist, wahrscheinlich auf individueller Ebene nicht zu lösen ist. Weil, wie gesagt, selbst wenn ich mein Handy in den Kühlschrank tue, du hast es neben mir trotzdem noch liegen, ne, sozusagen. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Aufgabe. Es gibt, witzigerweise wird das auch politisch gerade sensibel. Es gibt in der EU Vorschläge ja, um
Gesichtserkennung
zu verbieten, nicht zuzulassen, also öffentlichen eine Garantie zu haben im öffentlichen Raum, dass da keine Gesichtserkennung läuft. Dass wenn ich über die Einkaufsmeile flaniere, dass dann mein Gesicht halt nicht in irgendwelchen Datenbanken landet.
Das wäre schon ziemlich
gut. Das ist eine regulatorische Maßnahme und ich glaube, es gibt einen, die Abkürzung ist BF, irgendwas, Bundesbeauftragten für Datenschutz und irgendwas, ich kriege den Namen nicht mehr zusammen, der auch eine Rede gehalten hat im EU-Parlament, dass es halt wie sozusagen ein Recht geben muss für Unüberwachbarkeit in einem öffentlichen Raum oder so. Also das sind schon auch politische Instrumente, die halt da sind, die aber weit hinterher hinken natürlich hinter dem, was technisch möglich ist. Und viele Leute, glaube ich, auch gerade mit Kameras noch so ein bisschen in Erinnerung haben, diese mehr schlecht als rechten Schwarz-Weiß-Bilder mit, weiß ich nicht, 3 Frames pro Sekunde, wo man irgendwie den U-Bahn-Schubser halbwegs die Silhouette erkennen kann.
Ja, genau.
Also das ist natürlich, und das halt auf dem VHS-Band und dann musst du da halt irgendwie 18 Stunden langweiliges Material gucken. Also so ist es natürlich so heute nicht mehr. Du
vorbei,
hast so auflösende Kameras, die halt wahnsinnig klein sind auch und,
und
gute Bilder liefern und die Technik wird ja auch eher besser werden in der Hinsicht, ne? Drohnen und so weiter, die von oben Bilder machen und so weiter.
Ja, und wir lassen das auch wieder zu, ne? Das ist vielleicht ein Risiko.
Was ich interessant finde, ist der Gedanke, gibt es so eine Art von Vernebelung von Personen, von Menschen auch in der Bibel oder in Geschichten, die wir da hören? Und ich glaube schon.
Ja, definitiv.
Also es gibt Leute, die sich als andere ausgeben. Ja, also
Sarah und Abraham, wo die sich in Ägypten verstecken.
Genau, die sollen sich in Ägypten verstecken. Abraham meint, oh nein, wenn ich jetzt sage, das ist meine Frau, das ist so eine harte Schnitte, dann bringt er mich instant um und nimmt die für sich selber. Deswegen sagt er, es ist die Schwester. Mhm. Wird nachher ein bisschen, kriegt auf die Finger davon, weil der Pharao dann doof findet, dass er jetzt ihn betrogen hat. Dann gibt es aber auch noch Stellen, also es gibt beides, glaube ich. Es gibt halt Beispiele, in denen sowas eher kritisch beäugt wird, so von wegen jetzt halt mal gleich die Wahrheit gesagt. Es gibt aber auch Sachen, wo es stehen gelassen wird oder sogar irgendwie eher positiv bedeckt ist. Ne? Also Jakob betrügt Esau um den Segen. Also er vernebelt sich als Esau. Ne? Also Esau ist der Erstgeborene. Er zieht sich da Felle an und der Vater, der nichts mehr sehen kann, hält ihn für Esau und gibt ihm dann das den Erbrecht Segen. Sozusagen. Ja. Das wird eher positiv stehen gelassen, eher positiv belegt. Also ich glaube, da gibt es schon
Ambivalenzen in der Bibel, sodass man
kann. Beides so ein bisschen.
Ja.
Ich hätte noch noch den Gedanken von Nächstenliebe.
Ja.
Also das finde ich nochmal spannend. Es gab ein sehr krasses Projekt, das wurde jetzt vorgestellt beim Chaos Communication Congress im Dezember. Irgend so ein Künstlerkollektiv, weiß nicht mehr den Namen. Die haben gesagt, als Aktionismus haben sie so Leute gescreent, haben so ein bisschen die Linken rausgefischt, von der Grundeinstellung haben sie durch so diffuse Fragen und haben dann quasi gesagt, okay, wir haben hier ein Projekt, du machst ein Passfoto, wir haben hier irgendeinen Typen aus Syrien, der hat auch ein Passfoto und wir machen darüber jetzt, wir mischen diese beiden Bilder, dann kommt irgendwas anderes bei raus.
Drittes Gesicht.
Also. Ein drittes Gesicht sozusagen. Dann haben wir hier einen Pass, den haben wir uns irgendwo gedruckt, halbwegs illegal, und haben das dann, und wir schicken dann diesen Pass nach Syrien. der Typ, der arme Syrer, kriegt dann diesen Pass, sieht auf dem Foto so ähnlich aus wie er selber. Mhm. Wenn du das in die biometrische Erkennung hältst, ist es aber alles grün, ja, weil es quasi deine biometrischen Merkmale sind. Und er kann einreisen. Das war natürlich ein inszeniertes Projekt. Das wollten die nicht echt machen. Also die haben halt probiert, wie weit können sie gehen, hatten dann so Tracker in der Box, wo sie es verschickt haben. Das landet, ist natürlich irgendwann beim Zoll oder was auch immer gelandet und aus dem Verkehr gezogen worden und so. Also das war halt quasi eher ein Aufrüttelprojekt, also um Medienwirksamkeit und sowas zu machen. Aber der Gedanke ist halt krass. Also ich finde den Gedanken krass. Identitätssharing sozusagen.
Ja, okay.
Als in dem Fall, also man kann das natürlich auch kritisch sehen, aber die Personen, die es gemacht haben, dachten ja sicherlich dran, dass sie da was Gutes tun mit. Und das, ich dachte halt einfach nur, das ist halt eine echt krasse Sache, weil meine Identität, das ist ja schon irgendwie, ja, das bin ja schon ich so ein bisschen. Und das ist ja schon ein krasser Akt, wenn ich das quasi bereit bin zu teilen, sozusagen.
Ja.
Ja, also es ist natürlich nicht ich, sondern nur mein Profil und
auf der anderen Seite
wahrscheinlich im Endeffekt einfach nur ein Dokumentenfälschen, Straftat oder
so. Ja, sowas. Natürlich, also so simpel ist das. Aber auf der anderen Seite, philosophisch betrachtet, muss man sagen, opferst du ja wirklich ein Stück von dir selbst und gibst dich auch der Gefahr preis, jetzt nicht mehr klar identifiziert werden zu können. Bist du nämlich Chris oder bist du nämlich diese dritte Person eigentlich, die da jetzt entstanden ist?
Ja, und man denkt halt so, ja, das ist ja auch nicht so, dass du es das dann wieder wegkriegst. Ja? Also das landet halt in irgendwelchen Behördendatenbanken.
Ja.
Ja, dann, weiß ich nicht, kommst du vielleicht irgendwann irgendwo, kannst nicht mehr einreisen, ja, weil du halt jetzt irgendwie als, weiß ich nicht, bekannt bist oder auch einfach nicht mehr erkannt wirst, ja, als der du bist oder so. Also, ja, fand ich schon, also ultra krasse Maßnahme, jetzt richtig schockiert, also hat mich auch echt schockiert, ja. Also ist natürlich nichts passiert, aber ja, war schon ein krasser Gedanke irgendwie dahinter.
Ja, kann ich gut nachvollziehen.
Ja, das ist echt, ja.
Eigentlich sind wir, glaube ich, durch. Ich habe aber trotzdem noch eine Sache, die ich gerne sagen würde, nämlich das Thema von wozu Massenüberwachung gesellschaftlich führt. Da habe ich immer gelernt, dass wenn man überall Kameras aufstellt und dann diese Geschichte erzählt, dass das ja doch eigentlich nur zu unserem Schutze geschieht und nur damit wir die 0,001% Terrorverdächtigen oder bösen Leute herauskriegen, dann führt dieses System dazu, dass man eine Verdachts- und Terrorgesellschaft oder sozusagen eine Angstgesellschaft kreiert. Denn es wird ja der Eindruck vermittelt, als sei jeder auf der Straße überwachungswürdig, weil er ein potenzieller Terrorist ist. Deswegen stehen ja eigentlich überall Kameras, weil jeder ein potenzieller Terrorist ist. Und das schürt so eine Art, es ist so eine Art Wuchersystem, wo du eben Angst hinein in die Gesellschaft durch angsthemmende Maßnahmen provozierst du eigentlich Angst. Das ist sozusagen das perfide System, weswegen man auf Kameras eigentlich verzichten sollte und vielleicht auch das Risiko in Kauf nimmt, dass es dann tatsächlich 0,01% Terroristen gibt.
Ja, ich denke, dass es halt politisch extrem unpopulär ist.
Ja.
Weil eben, das nicht die, also bin jetzt kein Fan von hart rationalem Denken in der Hinsicht, ja, aber weil das eben so nicht funktioniert, ja, in den Köpfen der Menschen.
Mhm. Wenn du sagst, wir nehmen das Risiko bewusst in Kauf als Politiker, ja, also, und Politik, dann ist das sozusagen eine No-Go-Karte, oder?
Ja, genau, dann bist, also glaube ich schon, das kannst du ja ausweiten, bis zum geht nicht mehr in deiner Wahlkampfkampagne.
Ja.
Grundsätzlich hat es natürlich auch noch ganz andere Probleme. Vielleicht sollten wir mal eine extra Folge machen über Überwachung, weil du dadurch auch zum Beispiel stereotypische Sachen mit reproduzieren kannst. Ja? Also wenn ich zum Beispiel, an irgendeiner Datenbank gelernt habe, die meisten Knastinsassen sind jung, männlich und südländischen Aussehens, ja, und ich fütter das jetzt in meiner Videoüberwachung rein, dann landet natürlich am Ende jeder, der jung, männlich und südländischen Aussehens ist, halt irgendwie auf der zumindest mal genauer angucken Liste. Ja? Mhm. Und das sind natürlich auch große Probleme. Also dass du halt quasi so statistische Elemente dann halt da reinmischst und nur weil halt irgendwie, keine Ahnung, 12 Leute im Knast auch ein Tattoo am linken Arm haben, bist du jetzt plötzlich in der Liste der Typen halt mit drin, ja. Wo dann plötzlich jede Handlung, die du halt tust, darauf abgestimmt werden sein muss, dass du versuchst, in der Masse zu verschwinden und sowas. Also das ist, hat noch ganz andere Probleme. Okay. Das ist übrigens, das hat mir am Anfang vielleicht noch sagen sollen, die Idee von Vernebelung ist, dass ich nicht versuche, anonym zu sein, also keine Daten zu produzieren, sondern dass ich versuche, die Daten, die ich produziere, dass die so in der Masse untergehen, dass sie nicht mehr herausstechen. Mhm. Das ist quasi die Idee dahinter.
Es ist schon Anonymität, aber durch...
Anonymität in der Masse, nicht ja. durch die Verhinderung von Daten. Ja. Und genau, die große Frage ist, ob das funktioniert oder ob man eben entweder sein Verhalten so dermaßen umstellt, dass es keinen Unterschied mehr macht. Ja? Also dann bin ich halt total systemkonform. Ja? Oder ob eben die Algorithmen nicht so schlau sind, dass sie das trotzdem rausfinden. Mhm. Dass halt quasi eine Minimierung der Daten die bessere Variante ist. Ich hätte noch einen theologischen Punkt. Mhm. Und zwar, den fand ich persönlich spannend. Der ging so ein bisschen in die Richtung öffentlich sein mit dem, für was man steht. Und das ist quasi diese provokante Aussage, dass Jesus sagt, wer mich verleugnet, den werde ich halt auch verleugnen. Also man könnte ja sagen, dadurch, dass ich zum Beispiel in meinem öffentlichen Leben, zumindest für meinen Glauben, vielleicht nicht für alle meine politischen und gesellschaftlichen Überzeugungen, aber zumindest für meinen Glauben, in einer gewissen Weise öffentlich einstehe, komme was wolle sozusagen, ja, also werde ich verspottet oder nicht oder ausgelacht oder ins Gefängnis gepackt, dass das ja schon so ein bisschen wie eine Drohung klingt. Ja? Also im Prinzip musst du das machen, ansonsten habe ich halt auch keinen Bock mehr auf dich.
Vielleicht können wir da unterscheiden zwischen existenziellen und irgendwie so peripheren Ansichten. Also das, was mir wirklich am Herzen liegt, könnte man ja auch ganz einfach formulieren. Glaube, Familie. Dafür ist dieser Spruch von Jesus genau der richtige. Matthäus 10 ist es, glaube ich. Ne?
Ja. Dass
ich da auch eben bekennen muss, ne? Also was ist mir wichtig, wofür will ich einstehen, darüber muss ich mir auch erstmal klar werden überhaupt, aber da gilt das eben, während es auch Sachen gibt und viele von denen hast du glaube ich auch gemeint, wo du gesagt hast, ich bin eurer Feige oder ich bin ein Nerd oder das ist mir nicht so wichtig, also da will ich auch meine Hand vielleicht nicht ins Feuer legen, ist das der Unterschied?
Ja, es sind tatsächlich zwei Kategorien. Also ich glaube, auf der einen Seite muss man wahrscheinlich, wenn man gut leben will, keine Ahnung, straight irgendwie, es muss Dinge geben, wo ich halt sage, das ist mir so wichtig, scheiß auf die Konsequenzen, ich ziehe das jetzt durch. Ne? Mhm. Also das sind vielleicht auch das, was die Helden, die wir ausmacht, die haben halt gesagt, ich gebe alles auf, weil ist mir egal, ob er mich in den Knast steckt, ob ihr meine Familie umbringt, dieses Thema ist mir halt unfassbar wichtig. Und das ist natürlich beeindruckend. Mhm. Und in einer gewissen Weise lebt unsere Gesellschaft natürlich auch davon, also jetzt hier im Westen, dass es halt möglich ist, seine Meinungen halt da frei zu äußern. Und das ist ja schon wichtig, dass wir das halt wahrscheinlich auch tun, aber es gehört halt auch krasser Mut dazu. Mhm. Und jetzt persönlich gesehen gibt es vielleicht auch Sachen, die man schlauerweise vorsichtiger ausdrückt oder so. Ne? Also, naja, ich glaube auch so dieses Jesus-Wort kann halt dazu führen, dass man missverstanden werden muss. Ne, also, dass man dann quasi sich gezwungen sieht, irgendwelche Phrasen zu wiederholen, die dann aber eigentlich gar nicht das sind, was ich eigentlich damit meine. Ja, oder Sachen werden halt irgendwie belegt. Ich ringe gerade in meinem Kopf um ein Beispiel.
Ja. Also du meinst, man muss Jesus bekennen, obwohl man da nicht hintersteht, oder wie?
Vielleicht so rum. Also man sagt, ich bin ein Christ.
Ja. Ja?
Und das sage ich öffentlich.
Genau.
Das funktioniert aber natürlich nur so lange, wie klar ist, was mein Gegenüber oder was die Gesellschaft darunter versteht, ein Christ zu sein.
Ja.
Wenn ich natürlich sage, ich bin Christ und die Gesellschaft hat Christ aber so definiert, ein Christ ist jemand, der, Schwule hasst und kein Alkohol trinkt und Sex blöd findet und also man denkt sich jetzt irgendwas aus, ne? Also irgendwelche Sachen. Und aber das ist überhaupt nicht das, was ich meine.
Ja, okay.
Dann kann es ja hilfreich sein, wenn ich das versuche, besser zu umschreiben. Ne? Also nicht so, ich bin, weiß ich nicht, mir ist das und das wichtig oder ich glaube dies und jenes. Anstatt halt, und ich glaube, wenn man halt so...
Anstatt sich zu labeln einfach.
Ja, genau. Und ich glaube, das kommt halt immer darauf an, was hinter dem Label steht. Und ich glaube, wenn man halt etwas bekennen möchte oder man das Gefühl, man müsste es bekennen, weil es einem wichtig, dann sollte man halt auch gucken, dass man die Labels wählt oder die Sachen so beschreibt, dass halt bei dem aktuellen Kontext, in dem man ist, halt eben auch das ankommt, für das man wirklich steht. Ja. Und nicht nur der große Container, der halt vielleicht viel drin hat, was man überhaupt nicht gut findet.
Ja.
Weil dann habe ich gar nicht das bekannt, was mir eigentlich wichtig ist.
Ja,
ich habe vielleicht meine Pflicht erfüllt. Ja? Ich habe gesagt, ich bin eben einer von diesen Jesus-Typen, aber Ich meine eigentlich was das ganz anderes.
Eigentlich in
genau, genau. Also das ja, ist so ein Kommunikationsding halt einfach, ja.
Nein, nicht nur Kommunikationsding, das hat das auch mit Gesellschaft zu tun und mit den Zeiten, in denen wir leben. Also beispielsweise im Mittelalter wäre Containerdenken genau richtig. Es wäre richtig, da zu bekennen, ich bin Christ, und dann wusste schon jeder sozusagen, was dahinter steht. Aber in Zeiten von Individualisierung, wo du als Person und dann als Individuum wahrgenommen wirst, da ist eben das bloße Bekenntnis des Wortes, das Labeln, das sagt überhaupt nichts aus. Weil du musst den Container individuell füllen. Du musst sagen, was bedeutet für dich Christ sein? Was bedeutet das in Bezug auf Sexualität, auf Gesellschaft, auf, keine Ahnung, Technik auch, wie wir das hier machen. Und dann erst ergibt sich eigentlich das, was du als Person bist.
Ja, aber es bleibt natürlich, dass man dieses Gegengesellschaftliche, dieses Gegenweltliche, was im Christlichen halt drin ist, dieses Subversive, dass das natürlich nicht aufgelöst werden kann.
Also genau.
Es wird immer irgendwie Anstoß bleiben, könnte man sagen. Ne? Also irgendwen wird es halt immer triggern.
Definitiv, ja. Ja, aber sonst wären wir
halt im Reich Gottes. Ja, weil es halt eine völlig gegenläufige Nachricht ist zu dem, wie unsere Welt funktioniert. Ja, keine Ahnung,
nicht in jeglicher Hinsicht,
so
aber oft ist das so.
Ja, ja, natürlich. Kommt auch auf die Gesellschaft an. Ja. Also genau. Wir sind ja schon eine christlich geprägte Gesellschaft. Da haben wir sicherlich auch ein bisschen einfacher, ja,
als
in anderen Teilen der Welt.
Ja. Schön.
Das war's.
Vielen Dank,
dass ihr zugehört habt.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Lasst uns Feedback da. Ich glaube, wir haben viel gekratzt und viel nur an der Oberfläche.
Ja, wir haben uns auch in schöne Sachen vertieft.
Genau, man kann auf jeden Fall viel dazu sagen, denke ich. Gebt uns den Inhalt eures Gehirns mit auf die Reise. info@netztheologen.de. Schreibt uns eine E-Mail.
Und wünscht euch auch neue Themen, die ihr
Ja, genau. Wir haben noch ein paar auf der Liste und wir füllen sie gerne mit euren Sachen. Twitter und Insta sind wir auch am Start. Folgt uns. Und ja, bis in 2-3 Wochen.
Bis später.